Hey da draußen, wir sind Teddy und Fetzum, die Gründer von PXP Embassy e.V. und dem PXP Festival, Europas größtem Benefizfestival für Kinder.
PXP steht für Peace by Peace. Das ist ein Wortspiel aus Frieden durch Frieden und Stück für Stück.
Oder ist noch im Indre.
Piano, piano.
Passo, passo.
Bebehade. Seit Tag 1 engagieren wir uns für das Wohlergehen von Kindern.
Da wir uns täglich die Zukunft von den Kindern leihen, gehen wir mit unserem Podcast der Frage nach, was heute wichtig ist, um sie bestmöglich auf morgen vorbereiten zu können.
Also kurzum, was sind die Skills der Zukunft?
Um das herauszufinden, werden wir uns quer durch die Galaxie beamen und die geilsten Leute dazu befragen.
Jeder Tag ist voller Chancen und wir wollen herausfinden, welche es gibt.
Hört rein und holt euch euren Energy Booster ab.
Learning is key, learning is free.
Peace by peace.
Weil Fetze und Kuschel ist was.
Hey, du Segel, das ist kostenlos. Heute geht es um das Thema Medienkompetenz. Beim Thema Medienkompetenz geht es darum, einen sinnvollen Umgang mit Medien zu erlernen. Einen sinnvollen Umgang mit Medien zu erlernen ist aber ein Prozess, speziell wenn es um Kinder geht. Alles Weitere erfahrt ihr gleich in unserem Gespräch mit Daniel Delacqua.
Heute zu Gast Digitaltrainer Daniel Delacqua. Daniel, erzähl uns doch ganz kurz, was ist ein Digitaltrainer und wen trainierst du überhaupt?
Ein Digitaltrainer ist ein Medienpädagoge, also jemand, der grundsätzlich mit medienpädagogischen Vorträgen an Schulen geht. In unserem Fall halten wir Vorträge im Team vom Digitaltraining für Schüler, für Lehrer und für Eltern zum Thema Medienkompetenz und Medienerziehung.
Also sind wir genau bei dem richtigen Mann hier für unsere Folge Future Skill Medienkompetenz. Wie bist du denn zu dem Job gekommen überhaupt? Ja klar.
Wie bin ich zu dem Job gekommen? Ich bin grundsätzlich schon immer ein kleiner Nerd gewesen, muss man tatsächlich sagen. Habe mich jederzeit auch neben anderen Berufen in meinem Leben immer für IT und EDV interessiert. Eigentlich habe ich was ganz anderes studiert. Ich habe Lehramt studiert und bin aber während des Studiums auch wieder auf ein IT-Thema gestoßen, nämlich die Webprogrammierung, die mich damals sehr fasziniert hat mit einem Kommilitonen zusammen. Und das lief so weit, dass ich am Schluss meines Studiums tatsächlich mein Referendariat gar nicht mehr angetreten habe, sondern eine Firma mit besagtem Kommilitonen aufgemacht habe für Webdesign und so quasi in der Programmierung im digitalen Marketing gelandet bin, was ich 15 Jahre lang betrieben habe. Im Anschluss daran sozusagen, das war jetzt vor 2,5 Jahren, habe ich plötzlich gemerkt, was meine Arbeit denn so in Menschen tatsächlich auslösen kann. Und zwar live in der Familie, nämlich anhand meiner Nichte und meines Neffen, die sehr viel der psychologischen Beeinflussung, die man im Marketing ja so verwendet, die dem sehr auf den Leim gegangen sind und das für einige Schwierigkeiten in der digitalen Nutzung geführt hat in der Familie. Mein Bruder war ziemlich verzweifelt, es gab ziemlich viel Stress in der Familie und ich habe da gemerkt, wow, krass, also das, was ich beruflich getan habe, hat durchaus negative Auswirkungen sogar auf Menschen in meiner Familie. Und das war für mich so ein bisschen der Weckruf, um meinen Job zu wechseln, den Pfad des Medienpädagogen einzuschlagen und mich letztendlich mit dem Herrn Daniel Wolf, dem Gründer vom Digitaltraining, zusammenzutun. Und jetzt eben genau die gegenteiligen Vorträge an Schulen zu halten.
Magst du das vielleicht noch ein bisschen erzählen, diesen, weil es hört sich irgendwie nach einer spannenden Geschichte an, was da bei deinem Bruder und der Family vorgefallen ist, dass es dich so aufgeweckt hat, um zu sagen, hey, ich will da helfen und ich will da was machen?
Ja, klar. Grundsätzlich ist es ja so, ich hoffe, jeder Mensch hat ein bisschen ein Gewissen. Und wenn man in der Branche arbeitet sozusagen, da geht es ganz stark auch um Marketingpsychologie, um Verhaltenspsychologie. Wie kann man gewisse Apps aufbauen? Wie kann man Menschen im Internet in die richtigen Bahnen lenken? Ja, wie sorgt man dafür, dass sie besondere Apps oder besondere Webseiten ansteuern? Es gibt zum Beispiel einen Grund, warum YouTube die bekannteste Videoplattform der Welt ist. Die kennt quasi jeder. Aber von den Konkurrenzangeboten, die es durchaus gibt, hat noch niemals jemand irgendwas gehört. Ja, das passiert letztendlich durch verschiedene psychologische Nudgings, ja, also Anstöße sozusagen, die Leute halt ganz unbewusst in die richtigen Richtungen lenken im Internet. Das war ganz lang mein Beruf. Ich habe mir aber erstmal nicht viel dabei gedacht. So nach dem Motto, es bringt ja Geld, man verdient dabei ganz gut. Und es gibt vielleicht eine kleine nagende Stimme im Hinterkopf, die da in der Richtung vielleicht sagt, Leute beeinflussen, ist das so gut? Aber man denkt sich erstmal nicht viel. Und in der Familie hat das halt eine ganz andere Gravitas, einen ganz anderen Impact sozusagen, wenn du das miterlebst, wie die Kinder plötzlich von klein auf wenn der Bruder dann einfach mal sagt, okay, dann gebe ich ihm halt einfach das Handy dem Kleinen, weil dann hält er Ruhe, dann lässt er sich wickeln und dann gewöhnen sich die Kinder da so stark dran und wachsen so stark im digitalen Leben auf, dass das analoge Leben fast völlig in den Hintergrund gerät. Es gab immer Stress zu Hause mit den Eltern, weil die Kleinen halt quasi nur noch am Handy hingen oder am Tablet hingen, selbst als sie noch kein eigenes hatten. Ja, Familientablet oder so ist kein Problem. Da gab es auch schon mal das ein oder andere Problem, dass die Kinder vielleicht mit der Kreditkarte, die am Handy hinterlegt war, ein bisschen Geld ausgegeben haben, weil irgendein Spiel sie dazu aufgefordert hat, hey, du könntest doch mal, um den neuesten Spielinhalt zu holen, da so ein bisschen was ausgeben. Das gab auch einen Riesenstress und ich habe das halt erstmal als der coole Onkel, weil der kennt sich ja mit dem Zeug aus, immer von außen so ein bisschen angeguckt und habe aber immer mehr gemerkt, das ist genau das Ergebnis meiner Arbeit. Und das will ich nicht, überhaupt nicht.
Das ist ja eigentlich total cool zu hören, weil es interessant ist, welche Impulse es natürlich im Leben gibt, die einem dann die nächste Tür öffnen oder den Weg einfach nochmal bei sich selbst, ich möchte nicht sagen zu korrigieren, aber zumindest anhand von dem Erlebten anzupassen. Das heißt, das, was du heute machst, ist natürlich komplett aus der Familie mit beeinflusst, auch wenn es deine Entscheidung war. Das heißt, du wolltest deinem Bruder helfen und hast gemerkt, hey, bestimmt geht es in anderen Familien genauso zu. Oder die haben die gleichen Herausforderungen. Würdest du also sagen, dass Medienerziehung in Familien eher beiläufig stattfindet? Oder was ist da deine Meinung?
Erfahrungsgemäß ist es tatsächlich so, dass die Medienerziehung in den Familien meistens eher beiläufig stattfindet. Das hat schlicht und einfach den Grund, weil die Eltern sich nur dann leicht tun, etwas zu erziehen, wenn sie selber als Kind damit in Berührung gekommen sind. Ja, also zum Beispiel Erziehung beim Fernsehen ist überhaupt kein Problem für die meisten Eltern, ja, weil das haben sie selber als Kind mitgekriegt. Das wissen sie. Sie wissen, was das für eine gewisse Sogwirkung hat, wie leicht man sich im Fernsehen auch verlieren kann, zum Beispiel. Und sie haben eine ganz gute Einschätzung darüber, dass zum Beispiel ein Tatort, der sonntagsabends kommt, nicht unbedingt was für kleine Kinder ist. Ja? Aber in diesem ganzen Leben Internet und mobile Medien, ja, also ich spreche immer hauptsächlich über Smartphones und Tablets, da haben die Eltern einfach diesen Vorsprung nicht. Sie haben das selber als Kinder nie erlebt und benutzen diese Geräte zum Teil auch fundamental unterschiedlich im Vergleich zu den Kindern. Für die Erwachsenen sind Smartphones und Tablets und auch das Internet weitestgehend Werkzeuge. Ja, ich muss im Internet sein, damit ich E-Mails empfangen kann, damit ich arbeiten kann. Ich brauche eine Cloud oder irgendwie sowas, um da Daten zu speichern. Ich will mich dort weiter informieren. Ich bin auf Wikipedia, ich bin auf Spiegel Online. Ich habe auch WhatsApp, allerdings hauptsächlich auch da wieder, um konkret einfach eine Frage zu stellen und eine Antwort zu bekommen, um mich abzusprechen und so weiter und so fort. Ja. Und die Kinder benutzen diese Geräte aber fundamental anders, nämlich hauptsächlich zum Spaß, um Zeit zu verbringen. Das haben die Eltern früher niemals erlebt und tun sich deswegen relativ schwer, dort gewisse Regeln und Richtlinien mit einzubauen. Und das sorgt dann meistens dafür, dass man den Kindern einfach im Vertrauen, in Anführungsstrichen, irgendwann ein eigenes Gerät in die Hand gibt und sagt, so, hier, bitte viel Spaß, du kommst schon, wenn es Probleme gibt. Und die Kinder denken sich, ja, natürlich. Oder aber man verfällt ins Gegenteil und sagt, ah, damit kenne ich mich nicht aus, ich weiß nicht so hundertprozentig, wir warten lieber noch 2, 3, 4, 5 Jahre. Und dann hat man später Kinder, die erst mit 15, 16, 17 komplett eigene Geräte bekommen. Und das ist dann aber auch wieder zu spät, weil die Kinder müssen natürlich auch eine gewisse Kompetenz mit den Sachen lernen. Und damit meine ich nicht unbedingt Nutzungskompetenz. Das führt schon wieder zu weit,
ich weiß. Nee, absolut, aber ich finde es super, weil es ist eigentlich, wir brauchen diese tiefen Einblicke an der Stelle. Das heißt, um das mal so ein bisschen zusammenzufassen, also Medienkompetenz ist oder wird eine wichtige Schlüsselqualifikation sein. Kinder sollen lernen, selbstbestimmt, kreativ und selbstverantwortlich mit Medien umzugehen. Das Wissen über die Wirkung, Chancen und Gefahren unterschiedlicher Medien und ihrer Nutzung ist ein wichtiger Baustein der Medienerziehung. Deshalb nochmal die Frage, warum brauchen wir Medienkompetenz?
Weil die digitale Welt unweigerlich einen immer größeren Anteil an unserem Leben haben wird. Ja, wir werden in ein paar Jahren unweigerlich noch mehr Berufe haben, die ganz stark digitale Kompetenzen erfordern. Man merkt ja heutzutage schon, wie sehr sich Lebensabschnitte und berufliche Abschnitte ins Digitale verschieben. Und damit meine ich jetzt nicht unbedingt einen Menschen, der vor einem Computer sitzt oder so, oder wir, die jetzt quasi über Zoom sprechen. sondern, naja, wobei, uns kann man hier tatsächlich auch als Beispiel nehmen. Vorher hat man von Angesicht zu Angesicht gesprochen, dann kam vielleicht mal das Telefon dazu. Mittlerweile ist es komplett unerheblich, wo auf dem Globus wir uns befinden. Wir können trotzdem uns direkt in einem virtuellen Raum treffen, so wie wir das gerade tun. Das wird beruflich genauso wichtig. Wenn man sich jetzt zum Beispiel überlegt, dass Facebook, der Konzern, sich vor ein paar Monaten umbenannt hat in Meta, ja, zum Beispiel, und das auch aus einem ganz bestimmten Grund getan hat. Sie wollen nämlich das Metaversum kreieren. Sie wollen die digitale und analoge Welt, ja, die Offline-Welt und die Online-Welt viel stärker miteinander verzahnen. Das klingt jetzt erstmal so ein bisschen nach großer Dystopie für die digitale Technik, aber das ist tatsächlich eine Entwicklung, auf die wir unweigerlich zusteuern. Wenn es nicht Facebook macht, dann macht es irgendjemand anders. Es wird also immer mehr verschmelzen und auch Berufe, die entweder im IT-Sektor sind oder die eine gewisse Fachkompetenz in der IT erfordern, werden immer mehr. Und wir haben jetzt schon einen unglaublichen IT-Fachkräftemangel. Es wird also für die Kinder unweigerlich dazu kommen, dass sie solche Kompetenzen erlernen müssen, weil sonst reißen sie später überhaupt nichts mehr. Weder in dem sozialen Leben noch im beruflichen.
Das ist total cool, weil du hast eigentlich so die Folgefrage schon ein bisschen vorgegriffen, weil meine Frage wäre gewesen, und warum brauchen unsere Kinder nämlich die Medienkompetenz? Warum ist es wichtig, dass man früh damit anfängt? Aber du hast ja schon die Lebensperspektive und die berufliche Perspektive eigentlich schon fast mit beantwortet. Aber vielleicht kannst du hier nochmal ergänzen, warum es mal speziell wichtig ist, dass Kinder früh beginnen.
Es ist vor allem deswegen wichtig, weil die Kinder gar nicht die Nutzungskompetenz großartig lernen müssen. Wenn man von Medienkompetenz spricht, hat man oft das Gefühl, also das bei uns jetzt auch, wenn ich mit Lehrern und mit Eltern spreche über diese Themen, dann merke ich, die Eltern und die Lehrer, die Erwachsenen grundsätzlich kommen von der Nutzungskompetenz. Wenn sie von Medienkompetenz sprechen, meinen sie, meine Kinder müssen mit einem Tablet umgehen können, in dem Sinne, dass sie wissen, wie man es bedient. Ja, meine Kinder müssen mit einem Computer umgehen können. Sie müssen wissen, wie man es bedient, wie man Word benutzt, wie man E-Mails verschickt und so weiter und so fort.
Du hast ja vorhin auch gesagt, dass wir als Erwachsene es wie ein Werkzeug sehen. Also müssen wir verstehen, wie ein Werkzeug funktioniert. Dann setzen wir es ein und es hilft uns im Leben. Und dann wollen wir wahrscheinlich als Erwachsene das so übertragen.
Ganz genau. Ja, ganz genau so ist es. Was dort aber außer Acht gelassen wird, ist, dass es eine zweite Art von Medienkompetenz gibt, nämlich die soziale Medienkompetenz, möchte ich mal sagen. Denn so wie wir auf ein digitales Leben zusteuern, möchte ich jetzt einfach mal salopp so sagen, viel mehr in unserem Leben wird sich in der digitalen Welt abspielen. Wir werden digital kommunizieren, arbeiten und zum Teil auch unsere Freizeit verbringen. Das tun wir ja jetzt schon. Es gibt Online-Spiele, es gibt Zoom-Calls und es gibt Leute, die als digitale Nomaden überall im Internet auf dem Globus arbeiten, ganz egal, wo sie sich gerade befinden. Und das wird noch viel mehr, wenn Virtual Reality dazukommt und so weiter. Daraus ergeben sich neue Kompetenzen, die die Kinder erlernen müssen, die aber mit der Nutzungskompetenz eigentlich gar nichts zu tun haben. Sondern es geht darum, wie kann ich mich sozial im Internet auch weiter verhalten, denn Kommunikation im Internet funktioniert nicht unbedingt genauso wie Offline-Kommunikation funktioniert oder die Aufmerksamkeit, die wir brauchen. Das ist ein schönes Beispiel. Die Aufmerksamkeit, die wir brauchen, die ist im Internet oft eine andere als die, die wir heutzutage in der Offline-Welt kennen. Die Aufmerksamkeit beispielsweise, die in der Offline-Welt oft gebraucht wird, ist der Fokus. Ja, ich muss mich lange Zeit auf ein Thema konzentrieren. Ich muss so in the zone kommen sozusagen und mich ganz lange auf ein Thema konzentrieren. Im Internet ist es oft viel wichtiger, kurze wechselnde Aufmerksamkeiten zu haben. Ja, ich muss viele Dinge überblicken und gleichzeitig machen können und so weiter. Beispielsweise sowas, sei es die Kommunikation, sei es die Aufmerksamkeit, sei es aber auch andere Regeln im sozialen Umgang, die sich in der digitalen Welt einfach entwickeln, die müssen die Kinder auch lernen. Und die müssen die Kinder im Idealfall dann lernen, wenn sie vergleichsweise jung sind, also während der Pubertät, weil genau das ist der Zeitpunkt, wo die Kinder normalerweise sowieso ihren Charakter festigen und ihren sozialen Umgang quasi für sich ausklamüsern.
Das heißt
deswegen
aber,
passiert die Pubertät.
Das heißt, genau, richtig. Das heißt aber natürlich, dass die Werte, die menschlichen Werte ändern sich ja in dem Fall nicht, sondern die Frage ist eher sozusagen, wie schaffen wir es, weil wir sehen es ja einfach auch, wie herausfordernd das einfach auch für uns Erwachsenen ist in Social Media, wie schaffen wir es trotzdem in Form von Verbindlichkeit, Respekt, Achtsamkeit, anständigen Umgang miteinander da mit reinzuerziehen im digitalen Raum?
Das ist eine schwierige Frage, auf die wahrscheinlich jeder Medienpädagoge ein bisschen eine andere Antwort geben wird. Meine Meinung ist, wir müssen zwei Sachen machen. Erstens die menschlichen Werte, die sich in der digitalen Welt nicht ändern sollen, schon vorher in den Kindern zementieren. Also was da mein Lieblingsthema ist, ist immer beispielsweise der Selbstwert. Ja. Die digitale Welt ist extrem darauf bedacht, den Kindern ihr Selbstverständnis aus sich herauszunehmen, sondern ihnen quasi beizubringen, dass sie nur auf den Zuspruch oder die Kritik anderer Menschen hören müssen. Ja, das ist quasi so funktioniert Social Media. Ich stelle mich da und warte darauf, dass irgendjemand anders mich dafür lobt. Ja, das heißt, die Art, wie ich mich sehe, hat komplett etwas damit zu tun, was ich für ein Feedback von den anderen Leuten bekomme. Ja, wie viele Likes ich auf einem Instagram-Post beispielsweise habe, wie viele Follower habe ich. Also es geht immer darum, wie sehen mich die anderen, wie viel Zuspruch oder Kritik bekomme ich von den anderen. Das bestimmt, wie ich mich darstellen kann oder wie ich mich selber sehe. In der echten Welt, hoffe ich zumindest, ist das aber nicht so. Es gibt einen gewissen Selbstwert, der aus sich heraus funktioniert. Wenn ich den Kindern so etwas beibringen kann, bevor ich sie beispielsweise auf Social Media loslasse, dann habe ich ein Kind, was wesentlich besser gefeit ist vor solchen Mechanismen, wie ich sie jetzt gerade bei Instagram als Beispiel genannt habe.
Das ist ja wirklich ein guter Punkt, weil für eine Minute hatte ich gerade das Gefühl gehabt, oh Gott, ich kann meine Kinder gar nicht mehr erreichen, weil ich natürlich nicht super affin bin und mich nicht ständig in dem bewege, wo sie sich bewegen. Ganz natürlich, wie du es ja auch beschrieben hast, sind ja die Kinder heute, die nutzen ja die digitalen Medien schon im Kleinkindalter, ne? Schauen bei uns mit aufs Handy oder mit auf irgendwie das Tablet und früher oder später drücken sie dann auch mal den Knopf und können das dann super schnell. Wir kommen ja dann schnell in so einer Situation, also wir als Eltern, ne, dass wir dann einfach sagen, die Medienerziehung auf eine Art und Weise überfordert mich schnell. Und dann mache ich die Augen zu und sag, okay, das soll doch bitte die Kita machen oder die Schule, weil die sind doch dafür da, dass die Kinder Kompetenzen lernen und wie sie damit umgehen. Du hörst es schon raus, aber machen wir es uns Eltern da vielleicht ein bisschen einfach, was das betrifft?
Ja, das kann ich tatsächlich einfach so bejahen. Die Eltern machen es sich oft so einfach. Vor allem unterscheiden wir hier zwei Geschichten. Die Schule hat einen Bildungsauftrag. Da geht es darum, dass die Kinder gewisse Fachkompetenzen lernen, Fachwissen lernen, die sie später im Leben brauchen. Das, was wir in der Medienerziehung machen, das steckt ja schon im Namen, ist ein Erziehungsauftrag. Und der liegt tatsächlich, man muss sagen, zu 100% bei den Eltern. Oder wie es ein Kollege von mir so schön ausdrückt, was die Kinder in ihrer Freizeit auf den Servern von irgendwelchen US-Unternehmen machen, hat mit der Schule überhaupt nichts zu tun. Die Schulen dürfen beispielsweise nicht mal in die Handys der Kinder reinschauen oder so. Wenn jetzt irgendwas ist, beispielsweise im Klassenchat, ja, WhatsApp-Klassenchat passiert in den weiterführenden Schulen, sehr, sehr oft, dass dann alle gemeinsam in einer WhatsApp-Gruppe sind. Und da wird halt ganz schnell mal der Ton ein wenig rauer. Das kann sich ausarten bis zu Cybermobbing oder irgendwelche sexuellen oder gewalttätigen oder Horror oder sonst irgendwas, Bilder oder Videos, rechtsradikale Inhalte, die dann da geteilt werden, etc. Und wenn ein Kind damit absolut nicht klarkommt und sagt, Herr Lehrer, können Sie da mal irgendwas sagen? Dann muss der Lehrer sagen, nein, ich kann das nicht mal überprüfen. Ich darf nicht mal reingucken. Ja, ich kann dazu eigentlich gar nichts sagen. Die Lehrer können höchstens versuchen zu vermitteln zwischen den Eltern und den Kindern. Aber die eigentliche Erziehungsarbeit liegt leider bei den Eltern.
Dann hilf uns doch jetzt mal unbedingt dringend. Gib uns doch vielleicht mal ein, zwei Tipps, was wir so als Eltern machen können. Und vor allem, wann fangen wir damit an auch noch?
Wann fangen wir damit an, ist auch tatsächlich ein schwieriges Thema. Das stelle ich nochmal kurz zurück. Mhm. Was man grundsätzlich machen kann als Eltern, ist auf jeden Fall, das ist ganz, ganz wichtig, meiner Meinung nach, ein Vertrauensverhältnis aufzubauen. Weil das ist das große Aushängeschild vom Digitaltraining. Wir sind überzeugt davon, dass die große Problemlösung für die Herausforderungen in der Medienerziehung ist ein Vertrauensverhältnis, ein vertrauensvoller Dialog. Das ist das Wichtigste, dass man miteinander spricht und das eben nicht passiert, ja, benutz mal, du kommst schon. Das heißt so viel wie, red bitte nicht mit mir, sondern kurz bevor irgendwas in die Luft fliegt, dann kannst du herkommen, aber ansonsten geh mir nicht auf die Nerven. Oder aber jemand, der sagt, nein, ich will dir diese Geräte überhaupt nicht zur Verfügung stellen, so nach dem Motto, du kriegst kein Handy, bis du 16 bist. Da macht es sich das Elternteil natürlich auch erstmal leicht, weil er sagt, okay, dann muss ich mich mit dem Zeug auch nicht beschäftigen und dann habe ich keinen Stress. Deswegen ist mein erster Tipp, den ich sagen kann, interessiert euch für das, was eure Kinder tun. Dass es tatsächlich zeigt, Interesse, und zwar ehrliches Interesse. Versucht euch, die Handynutzung oder die Mediennutzung eurer Kinder aus der Perspektive der Kinder darzustellen. Also versucht es nicht als Werkzeug zu sehen, sondern als ein Teil, mit dem man unglaublich viel Spaß haben kann. Denn die Kinder merken total, ob die Eltern sich in ihre Nutzung, bei mir ist es zum Beispiel so, ich bin ein leidenschaftlicher Videospieler, schon immer gewesen, heute auch noch. Und während meiner Schulzeit konnte meine Mutter nichts mit den Videospielen anfangen. Werfe ich ja auch nicht vor, ja, ist überhaupt kein Problem. Aber sie hat mir das halt auch immer gezeigt, ja. Die Sätze, die von ihr kamen, war, was spielst du da schon wieder für einen Scheiß, ja, oder irgendwas in dieser Hinsicht. Und das zeigt mir als Kind natürlich, okay, meine Mutter will damit überhaupt nichts zu tun haben, also gehe ich auch nicht zu ihr, weil ich kriege eh nur irgendwelche blöden Kommentare ab. Das heißt, ich habe nicht mit ihr gesprochen, ganz egal, ob es schön war, ob mir irgendwas Schlimmes passiert ist, ob mich irgendjemand angesprochen hat, der mich als kleiner Pimp vielleicht nicht hätte ansprechen sollen und so weiter und so fort. Ich habe meiner Mutter nichts davon erzählt, weil die wollte sowieso nichts davon hören. Zumindest hatte ich den Eindruck. Und das geht vielen Kindern auch so. Aber eigentlich wollen die Kinder mit den Eltern sprechen. Denn die Eltern sind für die Kinder die erste große Vertrauensperson, der erste große Mensch, zu dem man normalerweise immer kommt, der immer für einen da ist. Und wenn ihr es da schafft, euren Kindern glaubhaft zu vermitteln, hey, ich verstehe, warum du das so toll findest. Also ich sage jetzt nicht, dass ihr alle total medienbegeistert werden müsst oder so. Das ist überhaupt nicht der Sinn der Übung. Aber zumindest sehen, hey, ich kann nachvollziehen, dass dir das Spaß macht. Ich versuche mich da rein zu versetzen und ich kann mich für dich freuen, wenn es dir Freude bereitet. Dann wird man sehen, die Kinder machen komplett auf. Die ändern ihr komplettes Verhalten, ziehen sich nicht mehr zurück, sondern reden tatsächlich mit den Leuten.
Würde das dann praktisch auch für die WhatsApp-Nachrichten funktionieren oder für den TikTok-Kanal?
Du ja, natürlich. Du sagtest
ja gerade eben, klar gibt es den Klassenchat und sie schicken sich irgendwelche Sachen zu, wo man sich ja auch gar nicht bewusst ist, wie nimmt mein Kind das auf? Du hast ja von verschiedenen Themen gesprochen, die ziemlich aufwühlend sein können für die Kinder.
Sehr.
Und diese Privatsphäre will man ja denen eigentlich geben, dass man sagt, hey, das sind deine Nachrichten, du schaust ja auch nicht in meine Nachrichten. Wie öffnet man sich da am besten oder was meinst du da, was kann man da machen?
Also es ist ein bisschen eine Mischung, weil natürlich werden die Kinder in ihrer Entwicklung und wenn sie älter werden, dann auch immer weiter versuchen, sich von den Eltern abzukapseln. Das ist ganz normal, ja, das ist die Pubertät, das passiert, man will als eigenständiges Wesen wahrgenommen werden und versucht auch sein Leben außerhalb der Elternhöhle aufzubauen sozusagen. Deswegen wird man da nie hundertprozentig rauskommen. Und das ist auch gar nicht so schlimm, weil die Kinder müssen natürlich auch eine gewisse Selbstständigkeit im Internet lernen. Aber eine Mischung aus diesem Interesse und diesem Wahrnehmen und auch Bestätigen der Begeisterungsfähigkeit, die die Kinder haben, in Verbindung mit, ich nenne es immer Begleitung und nicht Kontrolle, denn die Kinder haben oft das Gefühl, das kriege ich in den Workshops immer wieder mit, wenn ich frage, ne, wie schaut es denn aus, geht ihr zu euren Eltern, wenn ihr irgendwas erlebt oder sonst irgendwas, dann ist die Antwort immer, nein, auf keinen Fall, ich gehe nicht zu meiner Mama, ich gehe nicht zu meinem Papa, der flippt nur aus, die bestrafen mich, die wollen mich nur kontrollieren. So, das ist die Quintessenz, die dann da immer rauskommt. Wenn man da den Kindern, und das ist durchaus etwas Arbeit, ja, also das klingt bei mir jetzt immer so leicht, das ist aber durchaus etwas, was viel Gespräch und viel Geduld auf beiden Seiten erfordert, wenn man den Kindern glaubhaft vermitteln kann, ich tue das nicht, weil ich dich kontrollieren möchte oder ich tue das nicht, um dich zu bestrafen oder was auch immer in dein Handy zum Beispiel reinschauen, sondern ich mache das, um dich zu beschützen. Die Kinder haben ein Recht auf Schutz im Internet und das ist auch Aufgabe der Eltern. Also beispielsweise, ich hatte tatsächlich gestern einen Elternabend und da sprach mich eine Mutter an, die gesagt hat, ja, Herr de Lacqua, wenn ich aber in das WhatsApp meiner Tochter reinschauen will, dann sagt die Tochter immer, ja Mama, sag mal, was soll denn das? Vertraust du mir denn nicht mehr? Ja, warum kontrollierst du mich denn? Vertraust du mir nicht mehr? Und dann habe ich ihr gesagt, sie können ihr sagen, natürlich vertraue ich dir. Aber ich kann den 200 Leuten, mit denen du da auf WhatsApp oder sonst im Internet rumschreibst oder so, denen kann ich nicht vertrauen. Die kenne ich zum Teil nicht mal. Und es ist meine Aufgabe, dich zu beschützen. Ich will, dass es dir gut geht. Und deswegen fände ich es gut, wenn ich ab und zu mit reinschauen kann. der zweite Tipp, den ich absolut super finde, weil der auch meiner Erfahrung nach, wenn ich mehrere Jahre hintereinander in Schulen komme und die gleichen Kids wieder habe, dann merke ich, dass der so ungefähr den besten Effekt hat in der Medienerziehung und vor allem in der konfliktlosen Medienerziehung dann, ist einen Mediennutzungsvertrag zu erstellen. Da gibt es extra eine Seite, die ist von der EU, von der Initiative ClickSafe, mediennutzungsvertrag.de. Ich finde die Seite absolut super, denn da gibt es quasi eine Möglichkeit, wie Eltern und Kinder gemeinsam aus vorgefertigten Regeln und Tipps, aber man kann sich auch selber Regeln dazu schreiben, einmal quasi einen Vertrag zu schaffen, an dem jeder mitreden kann. Ja, das ist das Wichtige, was ich so toll finde, weil normalerweise kriegen die Kinder von den Eltern einfach von oben drauf so, so, das sind jetzt die Regeln und du hast da nichts mitzureden, ich bin der Erwachsene, ich weiß schon, was besser ist, so nach dem Motto. Aber das ist in dem Thema ja gar nicht unbedingt der Fall. Deswegen finde ich dieses Ding so super, weil da nimmt man sich mal ein Wochenende, ja, also das ist tatsächlich etwas, was mehrere Tage dauert, in der ganzen Familie zusammen und geht diese Seite durch und erstellt sich einen Vertrag mit Regeln für Kinder, aber auch mit Regeln für Erwachsene. Ja? Selber dann die Möglichkeit, ja, was ich auch sehr, sehr gut finde, hat man auch selber dann die Möglichkeit, seine eigene Mediennutzung mal so ein bisschen zu überprüfen, was vielleicht gar nicht so schlecht ist. Und die Kinder merken aber auch, okay, es sind nicht die Erwachsenen, die machen können, was sie wollen und wir Kinder müssen immer irgendwelche Verbote befolgen, sondern jeder kriegt Regeln. Und jeder darf bei der Erstellung dieser Regeln mitreden und jeder unterschreibt den Vertrag am Ende. Und das ist wirklich ein Punkt, was erfahrungsgemäß unglaublich gut auf die Kinder wirkt. Natürlich gibt es trotzdem noch Stress und natürlich gibt es immer Krise Ausnahmen. Und man versucht mal Regeln zu brechen und so weiter und so fort, das ist mir schon klar. Ja. Aber einfach, wenn ich vergleiche Kinder vor Mediennutzungsvertrag und Kinder nach Mediennutzungsvertrag, der Stress in der Medienerziehung nimmt sehr viel ab.
Perfekter Tipp. Danke.
Aber lass uns nochmal einen Schritt zurückgehen. Du hast vorhin eine sehr interessante und wahrscheinlich sehr korrekte Unterscheidung gemacht zwischen Bildungsauftrag und Erziehungsauftrag. Ich glaube, weil natürlich auch für uns als Eltern, ne, wir bringen unsere Kids irgendwann in die Kita, dann ist es irgendwie der Übergang zur Schule und die Lehrkräfte da sind ja auch Pädagogen. Also denkt man natürlich, okay, die bringen unseren Kindern natürlich die Fächer bei, aber natürlich haben sie auch einen pädagogischen Auftrag mit anzuleiten zu richtigem Verhalten, zumindest in den Klassenräumen. Aber ich frage deshalb einfach nochmal ganz genau nach, weil die Frage, die sich ja für uns letzten Endes erstellt, auch bei dem sich verändernden Arbeitsmarkt in der Zukunft und dem, was in der Schule heute nicht gelehrt wird, aber wichtig wäre, was kann Schule leisten und wo könnten wir uns auch als Eltern schlau machen, um besser unterstützen zu können? Also sowohl unsere Kinder als aber auch natürlich alle Pädagogen um sie herum.
Was kann Schule leisten? Schule alleine von ihrem Auftrag her, also nur nach den Regeln, sage ich jetzt mal, ist die Schule tatsächlich die, die die Nutzungskompetenz zum Beispiel macht. Das heißt, in der Schule kann man sich einen Handyführerschein, einen Medienführerschein grundsätzlich machen. Da werden den Kindern genau solche Kompetenzen beigebracht. Da können die Kinder programmieren lernen, wenn es eine gute Schule ist, die ein gutes Informatikfach hat beispielsweise oder einen Lehrer, der sich dafür interessiert, der das außerschulisch als Arbeitsgruppe oder irgendwie sowas anbietet. Der pädagogische Auftrag, der Lehrer beschränkt sich normalerweise auf die Pädagogik des Unterrichts. Ja, also es geht darum, dass die Kinder auch pädagogisch verstehen, nicht wie eine Mathegleichung funktioniert, sondern warum das wichtig ist und inwiefern sie quasi pädagogisch und didaktisch gut an diese Themen herangeführt werden. Das ist der Pädagogenteil des Lehrerdaseins.
Wäre denn nicht auch die Chance für Lehrer, dass man auch das Recherchieren lernen könnte, was ja auch ein Teil
Ach so,
wäre.
So, ja, natürlich.
In der Nutzung, weil du es jetzt gerade gesagt hast, das einfach. Weil wir denken natürlich, ja, die Arbeitswelt von morgen erfordert einiges an Kenntnissen, gerade in dieser Welt. Und dennoch sagen wir, es gibt in übergreifenden Fächern Sachen, die man auch über die Schule lernen könnte. Und gutes Recherchieren wäre doch ja super hilfreich, nur als ein Ding. Aber vielleicht gibt es ja noch mehr.
Absolut, absolut. Da bin ich komplett bei dir. Also das wäre mir sehr, sehr recht tatsächlich, weil es gibt gewisse Arbeitskompetenzen, die in der digitalen Welt wichtig werden, die man definitiv eigentlich über die Schule lernen könnte. Da mache ich jetzt ein bisschen ein Fass auf, das etwas kontrovers ist, muss ich tatsächlich sagen. Also schauen wir mal, wer dazu hört. Meiner Meinung nach ist es so, die Schulen gehören ja im weitesten Sinne zur deutschen Bürokratie. Ja, die haben Kultusministerien vor sich, da sind Lehrpläne, an die sich gehalten werden muss, etc. Die Mühlen der Bürokratie mahlen einfach leider langsam. Das bedeutet, die Schulen müssen sich zum Teil noch an Regularien halten, die heutzutage nicht mehr wirklich zeitgemäß sind. Und da wird auch schon dran gearbeitet, sowas zu verändern, natürlich. Aber die Lehrer haben nur nur in einem gewissen Rahmen, so ein bisschen Wiggle Room, um es mal neudeutsch auszudrücken, bei dem sie solche Zusatzkompetenzen tatsächlich lehren können. Beispielsweise ist es so, da haben wir als schulfremde Pädagogen meistens tatsächlich sogar noch mal ein bisschen einen besseren Ansatzpunkt, sowas an die Schulen zu bringen. Beispielsweise ist es so, dass in der Schule noch ein großes Dogma ist, wir müssen den Schülern Dinge auswendig beibringen. Also ein großes Teil, was die Kinder in der Schule lernen, ist Dinge auswendig wissen. Das war wunderbar in einer Zeit vor Wikipedia oder vor dem Internet. Heutzutage ist es fast unerheblich geworden, Dinge auswendig zu lernen, weil wir haben ein Gerät, was die Antwort auf alle Fragen, und zwar nicht nur eine Antwort, sondern wahrscheinlich 10 oder 15 Antworten auf alle Fragen, die man sich vorstellen kann, direkt in der Hosentasche. Und das heißt, es ist heutzutage viel wichtiger geworden, nicht Sachen auswendig zu lernen oder Wissen in seinem Hirn abzuspeichern, sondern stattdessen eher Informationsbewertung. Ich muss also kapieren können, welche von den 15 Antworten auf die Frage, die ich gerade stelle, ist denn die, der ich tatsächlich vertrauen kann? Und was für Skills brauche ich, um sowas tatsächlich anzuwenden? Das wäre jetzt zum Beispiel ein wunderbares Beispiel, was man in der Schule machen könnte, was aber im Moment aufgrund der Bürokratie halt leider Gottes noch ein bisschen schwierig ist, tatsächlich umzusetzen.
Aber super. Also ich wollte unbedingt auf diese Fläche kommen und jetzt sind wir da. Und ich mache das aber auch in der Unterstützung für die Lehrerinnen und Lehrer da draußen, weil wir sind ja auch an Schulen aktiv und ich sehe auch, wie sehr sie bemüht sind, solche Sachen auch mitzubringen. Und ich bin mir sicher, wenn die eine oder der andere hier zuhört, der wird da froh sein, auch so eine Info zu bekommen, abseits der Rahmenbedingungen, die sind, weil eine Realität besteht nun mal. Und eine Realität ist, ne, die wir sagen müssen, wir haben eine Hausarbeit, die man tätigen muss zu einem Thema, heißt dann, recherchiert doch mal bitte. Also kein Kind geht heute wohl in die Bibliothek noch, sondern er benutzt sein Tablet oder Smartphone oder sonstiges und schaut nach. Und da hast du ja auch so ein paar Sachen angesprochen, dass es halt super wichtig ist und auch ein gutes Lernen ist, dass man sagt, was ist denn das für eine Quelle? Woher kommt das? Und wie setze ich das ein? Und früher hat man noch damals gesagt, Wikipedia ist doch keine verlässliche Quelle oder so. Aber allein diese Themen, sich damit auseinanderzusetzen und zu besprechen, bietet doch eine unglaubliche Chance. Und zugleich dürfen wir uns doch der Realität nicht irgendwie fernhalten, dass wir sagen, wir ignorieren das mal, weil die Kinder bewegen sich nun mal auf dem Medium. Also ich glaube schon, dass der eine oder andere Lehrer oder Lehrerin da draußen sagt, toll, so ein Tipp hilft mir, weil ich mache das einfach.
Ja, das ist auch wirklich super. Also ich muss auch sagen, da tue ich den Lehrern Unrecht, wenn ich jetzt sowas quasi verallgemeinernd sage, weil ich selber viele Lehrer kenne, die sich der Problematik ganz genauso bewusst sind, wie wir es jetzt gerade auch angesprochen haben und wirklich im Rahmen ihrer Möglichkeiten versuchen, das Ganze so gut wie möglich an die Schulen zu bringen. Ja, sei es, dass es Recherchearbeit ist, sei es, dass es eben kritisches Denken, was im Internet leider Gottes sehr, sehr wichtig ist, gerade durch dieses Überangebot von Informationen, sei es, dass sie versuchen, neue Arten des Lernens, wie jetzt beispielsweise, also wenn man sich jetzt im Vergleich sieht, ein altbackenen, in Anführungsstrichen, Nachhilfelehrer oder ein Nachhilfe-Tutorial-Video auf YouTube, da liegen Welten dazwischen. Und ich sehe immer mehr Lehrer, die sich dessen bewusst sind und versuchen eben neue Unterrichtsmethoden und auch neue Techniken und eben aber auch neue Skills für die Kinder in den Unterricht im Rahmen ihrer Möglichkeiten mit einfließen zu lassen. Und das finde ich absolut super. Ich bin ein Riesenfan davon. Ich sehe halt nur leider Gottes meistens, dass den Lehrern selber zum Teil einfach die Hände gebunden sind und sie nicht mehr machen können als das, was sie gerne würden. Also, dass sie gerne viel mehr machen würden, aber nicht können aufgrund von Regularien, an die sie sich einfach zu halten haben.
Ich habe das Gefühl, wir brauchen auf jeden Fall hier noch einen Anschlusspodcast, lieber Daniel, weil es tangiert natürlich so viele andere Themen, die uns natürlich auch unter den Fingernägeln brennen.
Es geht bis ins Hundertste oder Tausendste.
Ja, absolut. Und ich meine, die letzten zwei Jahre haben es einfach jetzt nochmal offenbart, was da alles noch zu tun ist. Aber wir sehen es wirklich einfach auch aus der Perspektive der Chance und der Möglichkeiten und wir sehen uns auch alle dazu aufgerufen, diesen Prozess mitzugestalten. Wir kommen schon zur schnellen Fragerunde und zum Schluss, lieber Daniel.
Ich habe doch noch gar nicht angefangen.
Deswegen sage ich ja, ich glaube, da muss eine Folge Podcast
irgendwie. Nee, den machen wir auch bestimmt, weil genau. Ich kann mir, also verzeih, wenn ich unterbreche, Fetzum, aber es bietet ja auch eine Chance für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, dass, wenn da jetzt Fragen aufkommen, und da bin ich mir sicher, dass sehr viele Fragen aufkommen, dass sie uns die einfach mal zuschicken per Mail an unsere Adresse oder auch per Instagram oder sonstiges, damit wir das vielleicht auch die Fragen einfach aufnehmen und dann nochmal einen Termin mit dir machen.
Richtig. Sehr, sehr gerne. Bin ich immer happy drüber. Freut mich.
Mit dem Aufhänger Back by Popular Demand. Genau. Schnellfragerunde. Lieber Daniel, stell dir mal vor, du würdest dir selbst begegnen. Bloß wäre der andere Daniel 11 Jahre alt. Wofür würdest du versuchen, den 11-jährigen Daniel zu begeistern?
Wofür würde ich versuchen, den 11-jährigen Daniel zu begeistern? Ich würde ihn tatsächlich versuchen, ein bisschen mehr für den Ehrgeiz zu begeistern, muss ich tatsächlich sagen. Dass es wirklich spannend sein kann, sich in Themen zu vergraben und dort weiterzumachen. Denn der 11-jährige Daniel war einer, der schnell mal aufgegeben hat, wenn ihm irgendwas nicht gepasst hat und dann mal hier probiert hat und dann mal da probiert hat und dann mal so probiert hat. Und dadurch relativ vergleichsweise lange gebraucht hat, um seine Passion zu finden, was jetzt nicht unbedingt schlecht ist. Aber das ist, glaube ich, ein Skill, der mir persönlich eher gefehlt hat in der Jugend.
Eine weitere Frage, die wir sonst immer noch stellen, ist die Tatsache, weil es geht ja bei uns um Future Skills und wir haben heute den Future Skill Medienkompetenz gehabt. Dennoch, wenn du völlig frei sein könntest, welchen super Future Skill würdest du denn für dich und oder auch der Menschheit denn wünschen?
Mein absolut wichtigster Skill in der zukünftigen Welt ist Selbstwert. Also genau das alles im Internet ist darauf ausgelegt, dass wir unsere Identität an andere Menschen abgeben und dass wir von der Wertung und vom Feedback anderer Leute abhängig sind, um uns gut zu fühlen. Das ist etwas, was meiner Meinung nach gar nicht geht und wirklich ein starker Selbstwert für sich zu wissen, hey, ich bin gut, so wie ich bin, ich habe meine Vorteile, ich bin mir über meine Nachteile durchaus auch bewusst so ungefähr, ja, aber ich kann für mich stehen, für mich einstehen und für das, was ich kann und nicht kann und bin nicht abhängig oder nur in einem ganz gewissen Maße abhängig vom Zuspruch oder der Kritik anderer Menschen. Das ist etwas, was den Menschen in Zukunft, glaube ich, ein unglaublich großes Schild gegen viele, viele negative Einflüsse aus dem Internet und aus der digitalen Welt von morgen sozusagen geben wird.
Das ist ein wundervolles Schlusswort, lieber Daniel.
Danke, 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 danke. Wir werden natürlich auch darauf hinweisen in unseren Shownotes und auch auf den anderen Informationen, die wir hinaussenden, wo man Daniel bzw. seine Kollegen auch kontaktieren kann, weil sie bieten ja, wie er anfangs gesagt hatte, tolle Kurse für Schulen unter anderem an, haben aber sonst, glaube ich, auch Online-Workshops als Digitaltrainer. Da werden wir Hinweise machen und wir wollen einfach nur nochmal Danke sagen für die tolle Sendung. Hat super viel Spaß gemacht, war sehr informativ.
Absolut, ich habe viel gelernt.
Und danke, fand ich auch.
Wir freuen uns, dich bald vielleicht wieder zu hören.
Von mir aus super gern, hat mir sehr viel Spaß gemacht.
Und auch euch da draußen, vielen Dank fürs Zuhören. Falls ihr Ideen, Gedanken, konkrete Fragen zum Thema Future Skills habt, schreibt uns gerne eine Mail an hello@peaksbembassy.org. Ganz wichtig, abonniert unseren Peace by Peace Podcast, unseren Newsletter und folgt und liked uns auf LinkedIn, Instagram und Facebook. Alle weiteren Infos zu uns und unseren wundervollen Gästinnen findet ihr im Text unterhalb des Podcasts. Die Zukunft ist jetzt.
Learning is key.
Learning is free.
Be a piece of it.
One love, PXP.